Hauke Friedrichs. Funkenflug. August 1939. Der Sommer, bevor der Krieg begann. In den lauen Sommertagen des Jahres 1939 blickt die Welt nervös auf die Stadt Danzig. Nazi-Deutschland und Polen streiten um den Status der Stadt, die man nach dem Ende des Ersten Weltkriegs als frei deklariert und unter Aufsicht des Völkerbundes gestellt hatte. Adolf Hitler fordert nun vehement, die Stadt ans Deutsche Reich anzuschließen. An ihr droht sich ein neuer Weltenbrand zu entzünden. In diesen Blinks tauchen wir ein in die letzten friedlichen Tage vor dem Zweiten Weltkrieg. Hitler vergnügt sich in Bayreuth mit Wagner-Opern, Chamberlain ist sich beim Angeln in Schottland seiner Appeasement-Politik sicher, gleichzeitig ringen britische und französische Diplomaten in Moskau um gemeinsame Strategie gegenüber Deutschland. Ein Krieg liegt in der Luft. Und erst in den letzten dramatischen Tagen dieses Augusts schwant den Beteiligten, dass eine friedliche Lösung immer unwahrscheinlicher wird. Blink Nummer 1. 1. bis 5. August 1939. Inmitten der Sommerruhe wächst die Angst vor den Kriegsgelüsten Deutschlands. Im August 1939 erfreut sich Europa eines prächtigen warmen Sommers. Den wollen auch Thomas Mann und seine Frau Katja am 1. des Monats genießen. Dazu haben sie sich Noordwijk ausgesucht, einen kleinen Flecken an der niederländischen Küste. Ausgerechnet hier ist es ungemütlich kalt und regnerisch. Doch für den Schriftsteller und seine Frau ist das Wetter nicht die größte Sorge. Denn für die Sommerfrische mussten die Manns den langen Weg aus den USA auf sich nehmen. Die einst hoch angesehene Familie gilt in Nazi-Deutschland als Staatsfeind und musste in die USA fliehen. Nun sind sie in Europa nur noch Besucher und der Sommerurlaub außerdem verregnet. Zeitgleich hält sich auch ein 22-jähriger Politikstudent aus Harvard in Europa auf, dessen Ruhm noch in der Zukunft liegt. Sein Name? John Fitzgerald Kennedy. Er beobachtet aufmerksam und besorgt die Anfeindungen zwischen Deutschland und Polen. Seine Befürchtung ist, dass die Hafenstadt Danzig, in der er sich gerade aufhält, zum Ausgangspunkt eines neuen Weltkriegs werden könnte. Derweil befindet sich Adolf Hitler im Süden des sogenannten Großdeutschlands, genauer gesagt in Bayreuth, und fühlt sich dort äußerst wohl. Denn hier werden die Wagner-Festspiele begangen und er lässt sich vom Ritt der Walküren schmeicheln. Fort denn eile, nach Osten gewandt. Hitler schwärmt von deutschen Kolonien im Osten, doch Krieg, beteuert er, werde es nicht geben. Im fernen Moskau fragt sich an diesem Tag auch Stalin, was Hitler im Schilde führt. Warum die neuerliche Charmoffensive des deutschen Außenministers Ribbentrop? Um das herauszufinden, trifft der sowjetische Außenminister Molotow am 3. August den deutschen Botschafter Graf von der Schulenburg. Es stellt sich heraus, dass die Deutschen ein Bündnis der Sowjets mit den Briten und Franzosen verhindern wollen. Stalin wittert hier eine taktische Chance. Soll sich doch der kapitalistische Westen zerstreiten, ihm kann es recht sein. Er glaubt nicht, dass Hitler weiter östlich als bis nach Polen vordringen kann. Am 4. August sind die Deutschen inzwischen schon damit beschäftigt, Kriegsgerät nach Danzig zu schmuggeln. Und Propagandaminister Goebbels heizt mit seinen Reden den Blutdurst der Anhänger weiter an. Während die Kriegsmaschinerie anläuft, genießt Hitler in Bayreuth tags darauf die weibliche Aufmerksamkeit. An die Heirat mit Eva Braun will er nicht denken. Zu gut gefällt er sich in der Rolle des angehimmelten Junggesellen. Blink Nummer 2. 6. bis 9. August 1939. Die Nazis brauchen einen Kriegsgrund und planen einen Täuschungscoup. Am 6. August blickt US-Präsident Roosevelt sorgenvoll auf Europa. Er warnt Stalin davor, sich mit Nazi-Deutschland einzulassen und drängt ihn, ein Bündnis mit Frankreich und Großbritannien zu schließen. Roosevelt ist sich sicher, dass Hitler nach Polen und Frankreich die Sowjetunion überfallen wird. Tatsächlich hat Stalin keine Illusionen über Hitlers Kriegspläne. Er kennt sie bereits aus Mein Kampf. Trotzdem will er mit den Nazis paktieren, um den Krieg vorerst in den Westen zu lenken. An der deutsch-polnischen Grenze hingegen bleibt es noch ruhig. Hitler wartet auf eine Provokation der Polen. Er braucht einen Vorwand, um das Land zu überfallen. Er beauftragt Reinhard Heydrich, den Chef der Gestapo und des Sicherheitsdienstes, ihn über die kleinste Grenzverletzung zu unterrichten. Aber die Polen sind so zurückhaltend, dass Heydrich wohl selbst für einen Zwischenfall sorgen müssen wird. Am 8. August gibt das Reichspropagandaministerium eine klare Order an die Zeitungsredaktionen aus. Berichte über angebliche Ausschreitungen von Polen gegen sogenannte Volksdeutsche sollen mindestens auf Seite 2 erscheinen. Denn Hitler will, dass Goebbels schnellstmöglich Kriegseuphorie im Volk weckt. Gleichzeitig bereitet sich die Wehrmacht auf den Angriff vor. Die Anzeichen erkennt auch Neville Henderson, der britische Botschafter in Berlin. Treibstoff wird rationiert und das Militär konfisziert Privatfahrzeuge und stellt Reservedivisionen auf. Doch immer noch fehlt der deutschen Kriegsmaschinerie ein Kriegsgrund. Also plant Hitler einen Coup. Er beauftragt Heydrich damit, ein Täuschungsmanöver zu planen. Als polnische Soldaten verkleidete SS-Männer sollen den Sender Gleiwitz angreifen. Ansonsten lässt der Führer es sich gut gehen. In der Oper läuft Don Giovanni und auch sonst arbeitet er sich nicht zu Tode. Er geht spät zu Bett und schläft bis 11, mitunter bis 14 Uhr. Auch Goebbels nutzt seine Stellung für sein privates Vergnügen aus. Er hat zahlreiche Affären mit jungen Schauspielerinnen, denen er große Karrieren verspricht. Und Göring, der Goebbels überwacht, belauscht das telefonische Liebeswerben. Blink Nummer 3. 10. bis 15. August 1939. Während die Deutschen kriegswillig sind, agieren Briten und Franzosen diplomatisch verschlafen. Am 10. August läuft der Dampfer City of Exeter in den Leningrader Hafen ein, auf ihm eine Delegation britischer und französischer Diplomaten. Von dort geht es mit dem Zug weiter nach Moskau. Der Außenminister Molotow musste lange auf die Delegation warten. Schließlich war schon ein Monat vergangen, seit er die Einladung ausgesprochen hatte. Tags darauf rollt der Zug in Moskau ein, doch Briten und Franzosen wollen erst am nächsten Tag mit den Sowjets verhandeln, nachdem sie sich von den Reisestrapazen erholt haben. Eilig haben es die Diplomaten also nicht, eine gemeinsame Strategie gegen Deutschland zu finden. Dabei wäre Eile durchaus geboten. So beobachtet der US-amerikanische Radiokorrespondent William Shirer, wie sich deutsche Soldaten in Danzig versammeln. Und er hört von Waffentransporten, die im Schatten der Nacht die Stadt erreichen. Auch die italienische Regierung, obwohl selbst faschistisch, zeigt sich beunruhigt. Graf Ciano, der Außenminister Italiens, trifft sich mit seinem deutschen Kollegen Ribbentrop. Dieser gibt unverblümt zu, dass die Deutschen den Krieg wollen. Vergeblich versucht Ciano, Ribbentrop zu erklären, dass bei einem deutschen Einmarsch in Polen die Briten und Franzosen keine andere Wahl hätten, als Deutschland den Krieg zu erklären. Doch Ribbentrop hört ihm nicht zu. Auch die Folgen des Angriffs scheinen ihn nicht zu beeindrucken. Tags darauf, am 12. August, lässt Ciano Mussolini wissen, dass die Deutschen den Krieg längst beschlossen haben. Derweil laufen in Moskau, nachdem sich die Delegation erholt hat, endlich die Verhandlungen über ein strategisches Bündnis zwischen Briten, Franzosen und Sowjets an. Wie sich allerdings herausstellt, sind die westlichen Delegierten nicht hochrangig und haben gar keine Befugnis, ein Abkommen zu unterzeichnen. Die Sowjets fühlen sich brüskiert. Der junge John F. Kennedy hält sich mittlerweile in München auf und sucht an diesem Sonntag, dem 13. August, etwas Zerstreuung. In der Münchner Oper lauscht er dem Tannhäuser von Richard Wagner, Hitlers Lieblingskomponisten, wie JFK weiß. Am 14. August genießt der britische Premier Neville Chamberlain die parlamentarische Sommerpause beim Angeln in Schottland. Trotz gegenteiliger Anzeichen vertraut er darauf, dass seine Appeasement-Politik gegenüber den Deutschen schon aufgehen wird. Und während sich Briten und Franzosen in Moskau weiterhin Zeit lassen, um mit der Sowjetunion einig zu werden, trifft sich der deutsche Botschafter Graf von der Schulenburg am 15. August mit Molotow. Er zeigt ein deutlich lebhafteres Interesse an einer deutsch-sowjetischen Vereinbarung. Blink Nummer 4. 16. bis 20. August 1939. Deutschland rüstet sich für den Krieg. Der 16. August 1939 ist ein Mittwoch. Während der britische Premier Chamberlain noch immer in Schottland angelt, ist sein Kontrahent Sir Winston Churchill auf dem europäischen Festland unterwegs. Dort besucht er die Verteidigungsstellungen der französischen Armee an der östlichen Grenze zu Deutschland. Statt Ferienstimmung herrscht hier Angst vor der teutonischen Aggression. Schwer bewaffnete Soldaten patrouillieren entlang der Rheinbrücken. Auch am Tag darauf scheinen die Verhandlungen zwischen den Briten, Franzosen und Sowjets nirgendwo hinzuführen. Ein militärisches Beistandsabkommen ist nur sinnvoll, wenn die russische Armee durch Polen und Rumänien ziehen darf. Doch die beiden kleineren Länder lehnen das entschieden ab. Und auch England und Frankreich haben Zweifel, ob man der Roten Armee solche Zugeständnisse machen sollte. Mit Nazi-Deutschland geht es leichter voran. Molotow teilt von der Schulenburg mit, dass die Sowjetunion zu einem Nicht-Angriffspakt bereit ist. Alle heiklen Punkte solle man in einem geheimen Protokoll festhalten. Während Bolschewiken und Nazis miteinander flirten, ist Mussolini weiterhin besorgt über einen großen Krieg. Der italienische Botschafter Bernardo Attoliccio warnt Ribbentrop vor den Folgen, doch dieser nimmt die italienischen Bedenken nicht ernst. Am 19. August läuft über ein Dutzend deutscher U-Boote aus den Häfen in Kiel und Wilhelmshaven aus und nimmt Kurs in Richtung Atlantik. Der genaue Auftrag ist geheim, doch der Hintergrund ist klar. Die deutsche Admiralität weiß, dass bei einem Überfall auf Polen Frankreich und Großbritannien wahrscheinliche Gegner sein werden. Zugleich weiht man in Danzig eine Schwimmbrücke über die Weichsel ein. Nun lassen sich schweres Militärgerät und Truppen schneller über den Fluss bringen, um den Einmarsch nach Polen zu ermöglichen. Überhaupt macht die Wehrmacht mobil. Frankreich und Großbritannien beobachten mit Sorge, wie das deutsche Heer Truppen an die polnische Grenze verlegt. Und bei den Kriegsvorbereitungen kommt es den Deutschen gelegen, dass die Sowjets Ribbentrop zu Verhandlungen einladen. Am 26. August wolle man ihn in Moskau willkommen heißen. Hitler ist hoch erfreut. Aber ausgerechnet der 26. August? Das sollte der große Tag des Überfalls auf Polen werden. Also bittet Hitler Stalin am 20. August in einem Brief darum, Ribbentrop schon ein paar Tage früher zu empfangen. Blink Nummer 5. 21. bis 24. August 1939. Hitler und Stalin werden sich überraschend einig und teilen Polen unter sich auf. Am Montag, dem 21. August, steht fest, die zähen Verhandlungen der Briten und Franzosen mit Russland waren umsonst. Hitler ist euphorisch. Denn just ging ein geheimes Telegramm in Hitlers Feriendomizil auf dem Obersalzberg ein. Stalin grüßt herzlich aus Moskau. Er werde Ribbentrop bereits am Mittwoch, dem 23. August, empfangen. Die sogenannte Entente, also die Allianz zwischen Russland, England, Frankreich und den USA aus dem Ersten Weltkrieg, ist damit Geschichte. Die Nachricht geht um die ganze Welt und auch das deutsche Volk ist überrascht. Russland ist ein unerwarteter neuer Freund nach der jahrelangen Hetzpropaganda gegen die Bolschewiken. Tags darauf kommen die deutschen Militärs auf dem Obersalzberg zusammen. Hitler monologisiert mittags eine Stunde lang vor seinen Gästen. Man müsse die Gunst der Stunde nutzen. Niemals wieder werde es jemanden geben, dem das deutsche Volk so sehr vertraue wie ihm. Und nie wieder werde es einen so großen Mann geben wie ihn. Deshalb habe er sich zu einem Angriff auf Polen entschlossen. Die Generäle und Admirale wollen den Krieg nicht, doch sie schweigen. Es folgt weder Widerspruch noch Beifall. Wie telegrafisch vereinbart, landet Ribbentrop am nächsten Tag, dem 23. August, in Moskau, in Hitlers Privatmaschine. Und die Russen geben sich sichtlich Mühe für den Empfang des deutschen Außenministers. Entlang des Rollfelds wehen Hakenkreuzfahnen, allerdings spiegelverkehrt. Denn sie entstammen ironischerweise dem Fundus eines antifaschistischen Propagandafilms, der gerade gedreht wird. Die einstigen Todfeinde sind sich über den Nicht-Angriffspakt schnell einig. Nur am geheimen Zusatzprotokoll muss noch geschliffen werden. Doch schon in der Nacht, um 1 Uhr in der Früh, ruft Ribbentrop auf dem Obersalzberg an. Der Pakt ist reif für die Unterzeichnung. Im Geheimen teilen sich Russland und Deutschland die osteuropäischen Länder wie einen Kuchen auf. Die Sowjetunion beansprucht Polen bis zur Weichsel sowie das Baltikum. Den Rest dürfen die Nazis haben. So bekommt Hitler Polen auf dem Silbertablett serviert. Und dort ahnt man, dass der deutsche Angriff bevorsteht. Polnische Truppen machen um 8 Uhr morgens mobil. Auch die Briten bereiten ihre Insel mit Sandsäcken und Bunkern auf den Verteidigungsfall vor. Blink Nummer 6. 25. bis 27. August 1939. Kurz vor der Katastrophe zögert Hitler. Am Morgen des 25. August legt das deutsche Kriegsschiff Schleswig-Holstein im Danziger Hafen an. Offiziell handelt es sich um einen unverfänglichen Besuch anlässlich der 25. Jahrestagsfeier der Tannenbergschlacht im Ersten Weltkrieg. Doch im Bug des Schiffes verstecken sich einige hundert Marineinfanteristen, die für den Kampf gerüstet sind. Denn schon am nächsten Tag soll der Krieg gegen Polen beginnen. Am Nachmittag gibt Hitler den offiziellen Befehl an die Wehrmacht, Polen am nächsten Morgen anzugreifen. Doch dann geschieht etwas, mit dem er nicht gerechnet hat. Kaum 2 Stunden später kommt die Nachricht, dass Großbritannien und Polen einen Beistandspakt unterzeichnet haben. Die Staaten versprechen sich, im Kriegsfall gemeinsam zu kämpfen. Kurz danach sichert auch der französische Botschafter Hitler zu, in jedem Fall an der Seite Polens zu stehen. Hitler ist beunruhigt. Und zu guter Letzt trifft ein Telegramm des Verbündeten Duce ein. Mussolini will sich nicht am Krieg beteiligen. Hitler ist außer sich. Eine Stunde lang wütet und schreit er in der Berliner Reichskanzlei. Kurz darauf lässt er sich mit dem Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst Walter von Brauchitsch, verbinden. Ob der Angriff abgeblasen werden könne? Ja, noch gerade so. Die Heeresleitung schüttelt insgeheim den Kopf über das Ausmaß der Inkompetenz. Am 26. August scheint die Welt dem Krieg noch einmal knapp entgangen zu sein. Doch eine deutsche Sondereinheit hat die Information über den Abbruch nicht erhalten. Sie eröffnet das Feuer auf polnische Einheiten und besetzt den Jablunka-Pass im Süden Polens. Dieser kriegerische Funke löst aber den Flächenbrand noch nicht aus. Währenddessen will sich Hitler weiter um England bemühen. Er bittet Göring, noch einmal mit den Briten zu reden. Er habe doch schon viele großzügige Angebote gemacht und glaubt, dass man die beiderseitigen Interessen in Einklang bringen könne. Nur die Polenfrage solle nun schnell gelöst werden. Auch der 27. August ist geprägt von reger Diplomatie. An diesem Sonntag gehen zwischen London und Berlin viele diplomatische Noten und Flugzeuge hin und her. Tatsächlich scheinen die britischen Bemühungen um Frieden zu fruchten. Hitler erklärt sich nämlich bereit, die Waffen ruhen zu lassen und Verhandlungen mit Polen aufzunehmen. Für eine kurze Zeit scheint es möglich, den Krieg zu verhindern. Blink Nummer 7. 28. bis 30. August 1939. Der Lichtblick des Friedens währt kurz und die Welt steht am Abgrund. Am 28. August glaubt auch Katja Mann noch an den Frieden. Ihrem Sohn Klaus schreibt sie, Hitler, Zitat, das feige Schwein, hätte Polen schon längst angegriffen, wenn er nur wollte. Und auch die Briten glauben noch an ihre Appeasement-Politik, obwohl sie bereits wissen, dass Hitler den Marschbefehl schon gegeben hatte und Frieden unwahrscheinlich ist. Sie wollen eine friedliche Einigung des Konflikts mit Polen sehen und machen davon die Beziehungen zwischen Deutschland und England abhängig. Hermann Göring ist der Einzige, der noch zurückhaltende Kritik am Führer üben darf. Und er versucht, diesem am 29. August ins Gewissen zu reden, von den Kriegsplänen zu lassen. 3-mal schon hat er Hitler beschworen, doch nun scheint auch er nichts mehr bewirken zu können. Gegen Abend trifft der britische Botschafter Neville Henderson mit Hitler und Ribbentrop zusammen. Zunächst geht es noch freundschaftlich zu, doch Hitler wird immer aggressiver und macht alle diplomatischen Gepflogenheiten vergessen. Unter Drohungen und Schimpftiraden stellt er ein Ultimatum. Polen muss binnen 24 Stunden einen Unterhändler schicken. Da platzt Henderson der Kragen, er schlägt mit der Faust auf den Tisch und verbittet sich jede Drohgebärde. Die beiden schreien sich an. In diesem Ton hat lange niemand mehr mit Hitler gesprochen. Am Tag darauf erstellen Göring und Ribbentrop eine Liste mit unerfüllbaren Forderungen. Diese wollen sie dem polnischen Unterhändler vorlegen. Sie sind sich sicher, dass Polen auf das Ultimatum eingehen und einen Gesandten schicken wird. Doch die polnische Regierung lässt sich nicht erpressen, ganz im Gegenteil. Am Nachmittag wird die Gesamtmobilmachung verkündet und alle dienstfähigen Männer des Landes zu den Streitkräften einberufen. Den letzten Versuch unternimmt Ernst von Weizsäcker, der zweitmächtigste Mann im Außenministerium. Er fleht Hitler geradezu an, den Frieden zu wahren. Doch alles vergeblich. Hitler legt einen neuen Termin für den Angriff fest. Am 1. September um 4.45 Uhr soll der Krieg beginnen. Blink Nummer 8. 31. August bis 1. September 1939. Die Nazis lassen die Funken fliegen und setzen die Welt in Brand. 31. August in der britischen Botschaft in Berlin. Nach seinem explosiven Zusammentreffen mit Hitler ist Neville Henderson deprimiert. Mit aller Kraft hat er versucht, den Frieden zu retten. Doch die Deutschen scheinen gar nicht mehr verhandeln zu wollen und den Krieg beschlossen zu haben. Vorsorglich gibt er die Anweisung, vertrauliche Dokumente zu verbrennen. Am Abend dann wird dann der schon seit Wochen geplante Coup von Geiwitz umgesetzt. Ein SS-Trupp stürmt als polnische Freischärler verkleidet den deutschen Sender Gleiwitz nahe der polnischen Grenze. Am Live-Mikrofon verliest ein SS-Mann auf Deutsch und Polnisch einen fingierten Aufruf an die polnische Minderheit. Der Sender sei in polnischer Hand und die Stunde der Freiheit gekommen. Hoch lebe Polen, sind die letzten Worte. Die ganze vierminütige Durchsage ist infolge technischer Probleme nur in Schlesien zu hören. Die SS-Männer ziehen wieder ab, lassen jedoch eine Leiche in polnischer Uniform zurück. Der Tote ist Franz Honjok, ein polenfreundlicher Oberschlesier, den man wenige Tage zuvor verhaftet hatte. Er ist das erste der Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs. Die perfide Inszenierung soll nun als Rechtfertigung dienen. Hitler behauptet, Deutschland sei angegriffen worden und müsse sich verteidigen. Am Morgen des 1. September fallen die Einheiten der Wehrmacht überall entlang der polnischen Grenze in das Land ein. Die Frage, ob es Krieg gibt, ist mit diesem Tag beantwortet. Und wer das Radio anschaltet, kann die Hiobsbotschaft vernehmen. Nachts um 4.20 Uhr, kurz vor dem Einmarsch der Bodentruppen, beginnt das Verbrechen bereits in Wielun, einer Stadt in Zentralpolen. Ohne Vorwarnung tauchen deutsche Bomber über der Stadt auf und werfen über 20 Tonnen Sprengstoff ab. Die Stadt wird zur Feuerhölle, in der 1200 Menschen umkommen, darunter viele Frauen und Kinder. Der Angriff ist reine Willkür, denn die Stadt hat keine militärische Bedeutung. Die deutsche Luftwaffe möchte nur testen, wie gut ihre Bomben funktionieren. Um 10 Uhr tritt Hitler schließlich vor den Reichstag und verkündet, Polen habe jede friedliche Lösung des Konflikts verweigert. Seit 5.45 Uhr werde zurückgeschossen, behauptet er, und irrt sich bei der Uhrzeit des Angriffs um mehr als eine Stunde. Nach dem langen Zögern herrscht in London nun Einigkeit. Vor Hitler darf man nicht zurückweichen. Die Beistandserklärungen greifen und so beginnt auch auf diplomatischer Ebene der Krieg, der die ganze Welt in Flammen setzen sollte. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass im Sommer 1939 ein Krieg in der Luft liegt. Hitler will seine Kriegspläne in die Tat umsetzen und Polen überfallen. Während die Westmächte sich diplomatisch um Frieden bemühen, paktiert Stalin hinter ihrem Rücken mit den Nazis. Gleichzeitig warten die Deutschen auf polnische Provokationen, die einen Angriff auf das Nachbarland rechtfertigen würden. Schließlich inszenieren sie in Gleiwitz einen Angriff auf ein deutsches Sendegebäude unter polnischer Flagge. Am nächsten Tag begann der Zweite Weltkrieg, der einen ganzen Kontinent und die halbe Welt in Brand setzen würde. Das waren also die Blinks zu Funkenflug, August 1939, von Hauke Friedrichs. Ich danke fürs Zuhören.